Allein das, glaube ich, entwickelt ein Gefühl, eine Kultur im Unternehmen, die sehr hilfreich ist, um tatsächlich erfolgreich gemeinsam zu sein. Und das ist, wo ich weiter darauf aufbauen werde in meinem neuen Job.
Also raus aus dem Elfenbeinturm, in die Tiefgarage und da Hallo sagen.
Der Tipp an die Führungskräfte ist, möglichst weit weg zu parken, hast du wirklich viele Gelegenheiten. Mit Mitleid das natürlich nicht. Und manchmal geht es auch nicht. Ja, dann bist du natürlich in Eile und bist spät dran. Aber das, ich glaube schon, das ist in der Tat der Elfenbeinturm. Den brauchst du auch, ehrlicherweise. Den will ich nicht abschaffen. An manchen Stellen braucht es den. Aber echt? Es braucht auch die Tiefgarage. Ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied braucht. Und die Ruhe auch in einer gewissen Art und Weise managen zu können. Also es muss auch irgendwie klar sein, es gibt eine Art von Hierarchie und es braucht schon auch irgendwie das Wissen, da oben sitzt jemand, der braucht auch manchmal Ruhe, um Dinge in Ruhe vorzubereiten. Und dann muss auch die Tür so zu sein, dass erstmal keiner mithören kann.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Und wenn ihr das hier hört, dann kaum zu glauben, ist dieser Podcast im neuen Jahr angekommen. Wir sind in 2025 und in Folge 7. Und gleich zu Beginn des neuen Jahres wird es sportlich. Ich habe einen Mann zu Gast, der nicht nur Führungskraft ist, sondern auch Handballtrainer. Und als solcher versucht er natürlich, seine Mannschaft in Führung zu bringen und auch in Führung zu halten. Herzlich willkommen, Jens Dapper.
Hallo Christiane, freut mich, dass ich dabei sein kann und freue mich auf deine Fragen.
Sehr schön, wunderbar. Jens, das Allerwichtigste zuerst, weil wir ja sportlich unterwegs sind. Wie ist das Spiel heute gelaufen?
Ja, also überraschenderweise sehr, sehr positiv. Man hat selten die Chance, 37-20 zu gewinnen. Das passiert nicht so häufig im Trainer. Da sein und umso erfreulicher die Entwicklung von diesem Spielergebnis halt auch auf meine Seele.
Sehr gut. Das heißt, du bist bester Laune und gut gestimmt.
Genau, das hat hoffentlich einen Einfluss auf unser Gespräch.
Sehr schön.
Ja, genau.
Sehr schön. Jens, ich habe gerade gesagt, das ist der erste Podcast im neuen Jahr. Jetzt machen wir es transparent. Die Aufnahme findet noch im alten Jahr statt. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bist du stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Landesverbandes in Hessen. Und ab dem neuen Jahr bist du Geschäftsführer des Rettungsdienstes Mittelhessen GmbH. Und dieses Thema der Wechsel ist, das haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen rausgefunden, ist tatsächlich was typisch für dich ist oder was bei dir auf jeden Fall mehrfach stattgefunden hat. Erzähl doch mal. Wo bist du, wie bist du, was bist du und auf welchem Weg bist du dahin gekommen, wo du jetzt noch im alten Jahr steckst und dann im neuen Jahr, wenn die Folge online ist, sein wirst?
Ich weiß nicht, ob es wirklich typisch ist für mich, weil ich eigentlich eher ein Mensch ist, der durchaus eine gewisse Konstanz aufweist, aber auch ein Mensch bin, der, glaube ich, sehr zielorientiert führt und auch handelt. Und daraus entwickeln sich, glaube ich, auch die tatsächlichen jetzt erfolgten Wechsel in der beruflichen Situation. Ich war sehr lange bei der AOK Hessen tätig, dort auf der höchsten Management-Ebene dann auch gewesen. Also das ist so die Geschäftsführerebene bei der AOK. Darüber gibt es noch drei Vorstände hauptamtlich. Da war ich 27 Jahre in der Tat, deshalb auch da eigentlich eine sehr lange, konstante Führungsarbeit gehabt. Hatte aber ehrlicherweise noch ein Ziel, an der Spitze von möglichst einem großen Unternehmen, idealerweise einer Krankenkasse oder eben dann auch in einem anderen Bereich tatsächlich tätig zu werden. Und an dem Ziel habe ich gearbeitet. Und das führte jetzt letztendlich auch zu den Wechseln, die ein Stück weit durch Zufall geprägt sind, aber ein Stück weit auch davon geprägt waren, dass es in den Momenten, wo es Wechsel gab, Menschen gab, die von meiner Person und Persönlichkeit durchaus auch überzeugt waren und mir die Chance gegeben haben, dann auch nochmal an anderer Stelle wirken zu können.
Das heißt genau das, du hast gerade gesagt, teilweise gesteuert, teilweise durch Zufall ergeben, aber du hast auch gesagt, ein Ziel erreicht. Was hat dich denn daran gereizt, in diese Position zu gehen, in denen du dann warst? Also eben an der Spitze, ne? Wir reden ja immer von den Top-Management-Positionen, die du bekleidet hast.
Ja, ich glaube, wenn mich meine Mitarbeiter beschreiben würden, was sie gerade bei Abschiedssituationen immer wieder tun, dann eint die Rückmeldung, glaube ich, eins, dass ich eben nicht nur geredet habe, sondern tatsächlich auch gemacht habe. Und das führt letztendlich dazu, dass, wenn man so ein Wirken erreichen will, auch die Funktion dazu geeignet sein muss. Und das ist im Top-Management natürlich gegeben. Hat den Nachteil, man ist für vieles verantwortlich und muss am Ende dafür auch gerade stehen. Aber wenn man eben nicht nur reden will, sondern tatsächlich auch handeln, dann, glaube ich, braucht es eben auch den Mut und die Neugier, sich in solche Positionen auch hinzubewegen und diese Verantwortung auch dann zu tragen. Und das habe ich in den letzten Jahren tatsächlich gemacht und auch angestrebt.
Jetzt hast du schon zwei wichtige Führungsgefühle genannt. Mut und Neugier. Worauf warst du neugierig?
Ich glaube, jeder Wechsel ist tatsächlich davon geprägt, eine gewisse Unsicherheit zu haben, wie sich das anfühlt in einem neuen Umfeld, mit neuen Menschen, mit neuen Stakeholdern, Menschen, um die einem herum begleiten und natürlich auch neue Themen kennenzulernen. Und es treibt mich durchaus auch an, andere Themen zu belegen, neue Herausforderungen anzugehen. Zum Sport im Übrigen, ich Handballtrainer bin ja gar nicht so viel anders. Mhm. Auch da gibt's ja immer wieder mal einen Wechsel auf der Trainerposition. Und es hat mich an der Stelle wirklich gereizt, immer wieder auch neue Themen managen zu dürfen und auch voranzutreiben. Und vielleicht braucht diese Unruhe in mir auch, um solche Wege auch zu gehen und auch ein Stück weit, das darf ich, glaube ich, schon sagen, auch erfolgreich zu gehen, gemeinsam mit Mitarbeitenden, ehrlicherweise ja auch, so ist es ja im Handball auch, ohne die Spieler bist du als Trainer nichts und so ist es hier auch. Deshalb braucht es diese Neugier auf ein neues Umfeld, ja.
Mhm. Auf den Sport kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt hast du gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anknüpfen soll, die Erfolge, die es auch gegeben hat. Gibt's was, wo du sagst, darauf bist du besonders stolz? Oder, ja, weil du von Erfolg gesprochen hast?
Ja, ja. Also in der Tat, ich glaube, da gibt's unterschiedliche Sichtweisen auf Erfolg. Das eine ist eher so ein bisschen das Thema prozessuale Erfolge. Es gibt das Thema finanzielle Erfolge und es gibt das Thema kulturelle Erfolge, ehrlicherweise. Und finanzielle Erfolge, wenn ich ein Unternehmen führe, was finanziell in großen Schwierigkeiten ist und ich es dazu führe, dass man eine wirtschaftliche Stabilität erreicht, dann bin ich durchaus dafür verantwortlich gewesen und auch stolz, dass wir das gemeinsam mit natürlich mit den engsten Führungskräften auch erreicht haben. Das ist so die finanzielle Dimension von Erfolgsdefinition für mich. Das Prozessuale ist sicherlich auch zu schauen, wo steht ein Unternehmen mit all den Herausforderungen, die wir in den Jahren, wo ich da war, auch haben. Und das sind jetzt zuletzt natürlich Digitalisierung, aktuell KI, Themen, die auf der prozessuellen Ebene weiterentwickelt werden müssen. Und wie ich es eben schon sage, nicht nur darüber zu reden, sondern tatsächlich das auch in eine Form zu bringen, wo Unternehmen am Ende ihre Prozesse verändern und tatsächlich darüber hinaus Ergebnisse entwickeln. Kulturell, und da bin ich schon auch besonders geprägt, vielleicht auch durch mein früheres Studium, wo ich eigentlich mal begonnen habe, Sozialpädagogik. Ja, das ist mein Ursprung und von daher, glaube ich, habe ich da auch so ein bisschen eine Affinität zu dem Thema Kultur, Unternehmenskultur entwickelt und ich glaube, dass es gerade was die Rückmeldung angeht bei meinem vorletzten Job, dass die Mitarbeiter sich da im Besonderen in einer Führungskultur wohlfühlen und wenn ich das zurückgespiegelt bekomme, dann würde ich schon sagen, ist das auch unter der Prämisse, hast du Erfolg? Ja, das darf ich an der Stelle zumindest, weil es die Mitarbeiter waren, die mir das spiegeln, für mich in Anspruch nehmen, jedenfalls bis dato. Ob das in dem neuen Job wieder so sein wird, das werde ich sehen. Ich vertraue da ein bisschen auf meine hoffentlich noch vorhandenen Fähigkeiten.
Aber spannend, dass du sagst, ob es ein Erfolg ist. Machst du gut finanziell, das sagen dir die Zahlen, wenn du da reinguckst, aber gerade den kulturellen Erfolg machst du fest an Rückmeldungen von Mitarbeitenden, die du bekommst. Wie ist es in den Führungspositionen, in denen du warst, die recht hoch angesiedelt waren? Wie hast du da den Kontakt zu deinen Mitarbeitenden erlebt? Also offensichtlich ja so, dass du noch ein Feedback gekriegt hast. Aus anderen Organisationen kann ich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Ja, also ich kenne da viele, die sagen, ich kriege das gar nicht mit. Ich bin eigentlich abgekoppelt. Mir sagt keiner, wie es wirklich ist. Ich bekomme kein Feedback. Was ist dein Trick?
Also der eine Punkt ist sicherlich, dass ich jemand bin, der von der Basis kommt. Ich weiß, wo ich hergekommen bin und dass ich mir das alles hart erarbeitet habe und ich immer wieder den Kontakt zu den Mitarbeitenden auf allen Ebenen direkt gesucht habe und auch immer in den Gesprächen direkt mit Mitarbeitenden mir die Zeit genommen habe, um zu versuchen zu verstehen, wo gerade das aktuelle Problem liegt. Das kostet Zeit. Das ist so, das weiß ich auch. Aber ich glaube, am Ende habe ich einen guten Draht zu Menschen gefunden und dass ich das heute so für mich sagen kann, liegt einfach daran, hätte ich nicht gewechselt, hätte ich es gar nicht gemerkt. Und ich war schon fast etwas überrascht über die Rückmeldung meiner Mitarbeiter, als ich bei der AWO in Gießen angestellt war und 9 Jahre dort Geschäftsführer war, wie stark emotional Mitarbeitende mir gespiegelt haben, dass sie diesen Verlust, also die Kündigung von mir nicht wollen, darum gekämpft haben, dass ich bleibe und dass sie auch am Ende das ausgedrückt haben in Wort und in Schrift. Und das überwältigt mich ehrlicherweise noch heute und gibt mir sogar eine Gänsehaut, weil ich einfach nicht erwartet habe, dass man an der Spitze eines Unternehmens, wo über 750 Menschen arbeiten, so wahrgenommen wird, dass in allen Bereichen des Unternehmens Mitarbeitenden, die keinen direkten Kontakt mit mir im täglichen Doing haben, solche emotionalen Rückmeldungen geben. Und das prägt mich dann schon und das zeigt, glaube ich, dass ich in den wenigen Chancen, die ich habe mit Mitarbeitern im Alltag, das ist natürlich auch zeitlich begrenzt, es offensichtlich dann doch immer wieder schaffe, mit Mitarbeitern eine Beziehungsebene zu finden.
Du hast für mich 2 Sachen gesagt, die ich gerne mitnehmen möchte, die ich gerne anderen sagen möchte. Also das eine ist tatsächlich, es kostet Zeit. Das ist ja genau das Gut, was so rar ist und wo viele Führungskräfte sagen, die Zeit, die habe ich gar nicht. Und ich als Externe würde dann immer sagen, ja, die Frage ist, worin du investierst. Ja? Also, und ich glaube, es ist gut investierte Zeit, wenn es darum geht, Kontakt zu halten. Und dann hast du noch was gesagt. Du hast gesagt, ich habe den Kontakt gesucht. Also verstehe ich das richtig? Du hast nicht darauf gewartet, dass irgendjemand zu dir angelaufen kommt oder dass dir die Situation auf die Füße fällt, sondern du bist aktiv in den Kontakt gegangen und hast nachgefragt.
Das ist so. Und das fängt schon morgens an, wenn du das Auto in die Tiefgarage parkst und durchs Haus gehst. Dann kannst du entweder guten Morgen zurufen, gehst weiter. Oder wenn du wirklich jemanden fragst, na, wie geht's denn? Und du merkst in der Antwort, ja, stimmt was nicht. Dass du diese 3-4 Minuten investierst und kurz zuhörst und ihm auch eine Chance gibst für einen Termin. Dass ich das in dieser Zeit, weil ich natürlich eng durchgetaktet bin, nicht schaffe, ein langes Gespräch zu machen, das ist jedem der Mitarbeitenden auch klar gewesen. Dass ich aber so reagiert habe, dass ich gesagt habe, okay, lassen Sie sich einen Termin geben, wir reden gerne tiefer. Jetzt klappt das nicht. Das passiert ja nicht häufig. Wie viele Mitarbeiter machen das? Das ist selten. Aber allein, dass es die Chance gibt, war jedem Unternehmen klar. Und ist jedem Unternehmen klar. Und ich glaube, dieses Gefühl zu vermitteln, dass man auch mal direkt mit dem obersten Chef sprechen kann über Dinge, die einen in dem jetzigen Umfeld irgendwie sehr stark belasten, vielleicht auch mal was Privates. Allein das, glaube ich, entwickelt ein Gefühl, eine Kultur im Unternehmen, die sehr hilfreich ist, um tatsächlich erfolgreich gemeinsam zu sein. Und das ist, wo ich weiter drauf aufbauen werde in meinem neuen Job.
Also raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Tiefgarage und Hallo sagen.
Der Tipp an die Führungskräfte ist, möglichst weit weg zu parken, hast du wirklich viele Gelegenheiten. Mit Mitleid das natürlich nicht. Und manchmal geht's auch nicht, ja, dann bist du natürlich in Eile und bist spät dran. Aber das glaube ich schon, dass es in der Tat der Elfenbeinturm sollte nicht, den brauchst du auch, ehrlicherweise will ich nicht sagen, das ist, den will ich nicht abschaffen. An manchen Stellen braucht es den, aber es braucht auch die Tiefgarage. Ich glaube schon, dass es auch einen Unterschied braucht und die Ruhe auch in einer gewissen Art und Weise managen zu können. Also es muss auch irgendwie klar sein, es gibt, glaube ich schon, weiß, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, eine Art von Hierarchie und es braucht schon auch irgendwie das Wissen, da oben sitzt jemand, der braucht auch manchmal Ruhe, um Dinge in Ruhe vorzubereiten und dann muss auch die Tür so zu sein, dass erstmal keiner mithören kann und das hat ein Elfenbeinturm manchmal auch als Vorteil in sich. Aber die Tiefgarage braucht es, um dem Bild zu bleiben, ehrlicherweise auch, um Kultur entwickeln zu können, ja.
Wie es dir in der Tiefgarage geht, hast du gerade erzählt. Du sagst Hallo, bleibst auch stehen, übrigens auch was. Ich denke dann so an Führungsseminare, wo ich mit Leuten rede und ihnen sage, okay, wie kann ich denn Kontakt halten? Ja, also genau das, was du sagst, wenn ich spüre beim Hallo sagen, dass da was ist, dann nochmal nachhaken, ja, und tatsächlich nachfragen, was steckt denn eigentlich dahinter und ein Angebot machen. Das ist Ausdruck von einem ernsthaften Interesse, ja, wo ich nicht einfach darüber hinweggehe, wenn jemand vielleicht irgendwie sagt, oh ja, war schon besser. Also genau hinhören ist da auch was. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, wie fühlt sich's an, im Elfenbeinturm hinter verschlossenen Türen zu sitzen? Also wie einsam ist es oder vielleicht auch gar nicht einsam?
Naja,
wie still wird's da?
Das ist schon auch ein Phänomen, glaube ich, den die Führungskräfte gerade im Topmanagement, glaube ich, kennen. Also Führung macht an der Stelle schon ein bisschen einsam. Also du weißt, dass du an der Stelle ein Stück weit alleine bist. Ja, oder im engsten und besten Falle hast du noch Mitarbeitende um dich rum, die dir auch ein bisschen was zuflüstern, was gerade läuft, wo du eben nicht mehr den Kontakt direkt hast. Das würde ich für mich in Anspruch nehmen, brauchte ich nicht immer, weil ich einfach tiefer vernetzt war, aber trotzdem ist es so, im Zweifelsfall, wenn es kritisch ist, bist du natürlich oftmals auch auf dich allein gestellt. Das ist schon auch ein Gefühl von besonderer Situation, die man erlebt. Das, glaube ich, das muss man auch wissen, wenn man so einen Job macht, dass das einfach auch passiert. Und gerade wenn es nicht gut läuft. Wenn es gut läuft, hast du viele Freunde. Wenn es gerade nicht gut läuft, dann siehst du auch, dass Menschen ein Stück weit mit Abstand zu dir sind. Und das ist übrigens im Handball genauso. Wenn du erfolgreicher Trainer bist, dann reicht die Schulter nicht aus zum Draufklopfen. Mhm. Wenn es gerade nicht läuft, sieht man auch, wer da wirklich zu dir steht. Und das ist auch da eigentlich eine Situation, die ich aus meinem Leben einfach auch kenne, mit dem, die man auch aushalten muss. Aber wenn man sich für einen Job dieser Art wirklich interessiert, dann darf man auch nicht verkennen, es gibt nicht nur Vorteile.
Du sagtest, das muss man auch wissen, wenn man sich für so einen Job interessiert. Wie war das bei dir? Was hast du vorher gewusst von dem, was auf dich zukommt? Du hast gesagt, du bist eigentlich Sozialpädagoge oder machen wir nochmal den Loop zurück. Also wo kommst du her ausbildungsmäßig und was hast du dann gewusst, was von dem, was dich in Führungspositionen erwartet?
Ich bin ja gestartet bei der AOK Hessen, habe dort diese duale Studium gemacht mit dem Sozialpädagogen, bin dann aber relativ schnell in die Situation gekommen, dass dankenswerterweise mein Umfeld gemerkt hat, der kann eigentlich auch Führung, weil ich einfach offensichtlich von meiner Art der Ansprache bei Mitarbeitenden eine gewisse Wirkung erzielen durfte. Und daraus entwickelte sich das. Und bei der AOK Hessen, das kann man wirklich sagen, werden die Führungskräfte schon auf die nächsten Führungsebenen sehr gut vorbereitet mit Trainees und mit einer echten Begleitung, die aber zum Teil auch hart ist und ja mit Videobesprechungen, mit tatsächlichen Rollenspielen. Und auch das ist ja ein Thema, das muss man irgendwie ertragen oder im Zweifelsfall sogar bewusst für sich nutzen. Ich glaube, meine Neugier zeichnet mich da an der Stelle, glaube ich, aus, weil ich habe diese Dinge sogar echt nicht mal ungern gemacht, auch wenn ich
Rollenspiele im Training.
Auch wenn ich das jetzt, da werden viele sagen, hat das jetzt, also wirklich jetzt, das kann ja gar nicht sein. Die Situation selber ist doof, aber das, was ich gelernt habe in diesen Trainings danach, zeigt mir, dass ich es aushalten musste. Diese Kritik, ich sag ja immer, Kritik mag ich nicht, aber sie hilft mir, besser zu werden. Das ist ja wirklich ein Credo, was meine Mitarbeiter öfters hören, auch meine Führungskräfte. Das erlebst du in diesen Stufen bei der AOK Hessen schon. Und du wirst für die nächste Stufe vorbereitet. Und das ist, glaube ich, für große Unternehmen wichtig, dass das auch passiert. Führungskräfteentwicklung auf die nächste Ebene hin. So, und dann, ob der Mensch dann geeignet ist oder nicht, das wird sich dann natürlich auch noch ein Stück weit zeigen. Aber am Ende ist diese harte Schule vom Sozialpädagogen zum Manager auch ein Produkt von dem, wie wir da auch vorbereitet worden sind. Und da bin ich der AOK Hessen natürlich super dankbar, dass ich das an der Stelle so erleben durfte. Das muss man einfach auch sagen, das ist schon auch ein wirklich eindrucksvolles Führungserlebnis, was man sich dann erarbeiten kann.
Wie erlebst du das in anderen Verbänden, wie es da mit Führungskräfteentwicklung aussieht? Also wenn man so sich in der Sozialwirtschaft umguckt?
In meiner eigenen dann Welt habe ich das eingeführt, ehrlicherweise. Mhm. Also da, wo ich dann auch Chef sein durfte, habe ich dann auch Geld dafür in die Hand genommen und habe das tatsächlich auch nach vorne gebracht, weil ich einfach selber davon profitiert habe und ich gesagt habe, wir müssen auch hier Geld in die Hand nehmen, um die Führungskräfte entsprechend fit zu machen. Mhm. Das heißt aber auch, in einem Sozialverband, das Verhältnis zu dem, was ich in meiner Ursprungsarbeitswelt erlebt habe, du hast weniger finanzielle Mittel dafür und du musst so irgendwie dafür einsetzen, dass es passt. Also da musst du schon noch ein Stück weit priorisieren, aber ich konnte durchaus auch sagen, das macht schon auch Sinn. Wenn du prozessual und kulturell nach vorne kommen willst, musst du als Unternehmen auch daran investieren. Sonst, glaube ich, kommst du nicht vom Fleck. Du kannst es nicht befehlen. Du musst es schon auch wirklich auch absichern, indem du trainierst.
Also ich hatte keine Ahnung, dass diese Aufnahme mit dir zu einer derartigen Werbeveranstaltung für Führungskräfte-Trainings werden würde. Aber Leute, alle mal herhören, super. Ich stehe zur Verfügung.
Sorry, wenn ich dir deine Erwartung an der Stelle nicht erfülle, halt. Aber
doch, total. Ja, super. Also, und es ist nicht abgesprochen. Ich würde es gerne nochmal sagen, es ist nicht abgesprochen.
Das kann ich bestätigen halt. Das ist aber meine innerste Überzeugung halt auch. Und auch das, wir haben ja da mit unterschiedlichen Instituten zusammengearbeitet, halt so. Auch da geht es darum, dass der oberste Chef diese Ziele formuliert, die auch klar sind, wo wollen wir denn in der Kultur hin, wo wollen wir prozessual hin. Und es ist auch wichtig, dass man sich selber da mal sehen lässt. So, und da, wenn es irgendwie ging, bin ich zumindest morgens dazu gekommen oder abends und habe nochmal Eindruck mir geben lassen, wo stehen wir denn da gerade. Das ist wahnsinnig viel Aufwand. Aber auch hier, die Führungskräfte fanden das durchaus auch gut, in so einem Rahmen, in so einem Kontext, Themen anzusprechen. In einem vertrauten, kleineren Rahmen. Und danach konnte dann auch in dieser Führungstrainingssituation Themen auch angesprochen werden, die den einen oder anderen Impuls auch von mir dann auch noch mitgenommen haben. Und das fand ich hilfreich. Auch was die Rückmeldungen der Führungskräfte, aber auch von den Trainees auch anging. Ja.
Also ich bin froh, dass du sagst, nicht nur, weil es meine Arbeit ist, um wie es da geht, aber also, weil es ist einfach auch ein Erleben, was ich habe, was ich immer wieder in Coachings bemerke, ja. Gerade wenn ich mit Leuten rede, die vielleicht auf der Ebene von Einrichtungsleitungen sind, ja, oder vielleicht sogar noch eine Ebene drunter, Pflegedienstleitungen. Das sind alles Menschen, die mit einer hohen Professionalität in ihrer Fachlichkeit unterwegs sind und da richtig, richtig gut sind und sich plötzlich in einer Führungsaufgabe wiederfinden. So, und der eine Teil, der häufig gar nicht gelernt ist, ist sozusagen alles, was Managementaufgaben angeht, also die Dinge irgendwie geregelt zu bekommen, ja. Und der andere Teil ist der, was heißt es eigentlich, Menschen mitzunehmen, ja, und MitarbeiterInnen zu führen und für die da zu sein, mit denen immer wieder in Kontakt zu sein. Und ich erlebe das so, dass das eine riesen, riesen Wachstumsaufgabe für jeden Einzelnen ist, wo ich, wenn ich mich da gar nicht drauf vorbereiten kann, echt ins Schleudern geraten kann, wenn ich da plötzlich drin stecke und alles auf mich einprasselt und ich dann erstmal sortieren muss, wo bin ich überhaupt, wer bin ich eigentlich, in welchen Rollen bin ich unterwegs? Ja, und
was zum Teil zur Frage führt, will ich das überhaupt noch? Und das ist, gilt ja auch zu vermeiden an der Stelle halt, wie du schon sagst, es sind der ein oder andere Spezialist, geht auf einmal in eine Führungsrolle und erlebt, was soziale Verhalten innerhalb von Gruppen mit einem selber macht. Und an der Stelle, glaube ich, braucht es durchaus Begleitung, weil es gibt ja Gründe, warum man den ausgewählt hat als Führungskraft, weil man glaubt, der kann mehr als sein Spezialistenwissen in dem Unternehmen nutzbringend anbringen, sondern der hat auch andere Skills. Die braucht es aber auch in der Reflexion und die müssen auch ein Stück weit rausgearbeitet werden. Und der muss auch ein Stück weit eine Chance haben, darüber zu reflektieren. Andere geht es auch so, wie gehen die damit um? So, also ich glaube, man kann als oberster Chef nur dankbar sein, wenn wir es schaffen, in einer Führungskultur zu arbeiten, wo auch die unteren Führungsebenen, das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern einfach aus der Hierarchie heraus, eine Chance haben, ihr eigenes Führungsverhalten zu reflektieren und passt das zu den Zielen und Werten innerhalb eines Unternehmens. Und dazu braucht es einfach auch einen Rahmen. Und so schwer wie das ist, und ich weiß auch, wie viele ihren Laptop mitnehmen, weil sie einfach im Tagesgeschäft zu viel zu tun haben, in solche Veranstaltungen. Und auch das ist schwer aufzulösen. Und trotzdem braucht es diese Impulse halt, aus meiner Sicht halt. Ja.
Absolut. Die Frage, will ich das überhaupt? Ja, und du hast was Spannendes gesagt. Wenn man in so einer Führungssituation ist und sich mit anderen Menschen erlebt und in dieser Dynamik, ja, da lernt man sich plötzlich nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Und ich habe Führungskräfte in Coachings sitzen, die sagen, ich kann mich echt nicht mehr leiden, seitdem ich diese Position habe.
Ja.
Also ich vergleiche das dann gerne mit einer Liebesbeziehung oder mit einer Paarbeziehung. Gell? Kannst du dich als die Person, die du bist, in dieser Beziehung, meinetwegen auch in dieser Führungsbeziehung, kannst du dich als diese Person leiden? Ja? Bringt diese Dynamik deine guten Seiten zum Vorschein oder bringt es deine ätzenden Seiten zum Vorschein? So, und wenn es die ätzenden Seiten zum Vorschein bringt, dann, ich will nicht sagen, steig sofort aus, aber dann ist auf jeden Fall, dann liegt da Arbeit.
Da was
zu tun. Ja.
Das ist in der Tat so. Es ist natürlich schon ein Stück weit sich selber kennenlernen, Alter, und sich selber erleben. Und das, was wir vielleicht vorher seiner Führungskraft vorgeworfen hat, auf einmal zu erleben, oh, das ist ja ein Verhaltensmuster, was irgendwie verständlich ist. Das wiederum auszuhalten, ist auch nicht ganz einfach halt.
Ja. Wo holst du dir Kraft?
Ja, also gut, ich bin ja, glaube ich, so ein bisschen durch meinen Sport geprägt. Und das hilft mir total, dass ich nebenbei noch abends dann ehrlicherweise später überraschenderweise dann noch in Fitness investiere und eben ja mit den Kontakten zu den eher jüngeren Handballern auch ein Stück weit Kraft habe. Und natürlich ist Familie an der Stelle auch wichtig, sonst wird das nicht funktionieren. Aber Kraft gibt mir natürlich auch, und das ist an der Stelle vielleicht das Gefährliche, wie ich arbeite, dass ich natürlich von den Erfolgserlebnissen auch sehr viel geprägt und dann auch Kraft ziehe halt. Und wenn man merkt, man ist erfolgreich, willst du diesen Weg nicht verlassen, und es gibt dir halt auch Kraft. Und ich weiß, in der Selbstreflexion aufpassen, das kann im Zweifelsfall auch schiefgehen, weil wenn der Erfolg wegbleibt, was macht das mit dir dann? Von daher ist das durchaus im Wissen, dass ich diesen Weg wähle, auch mit ein Stück weit Sorge, dass dieser Weg auch durchaus auch mal endlich sein kann. Und das, ja, ich glaube, da hilft mir der Sport, weil auch da gibt es manchmal überraschende Misserfolge, die einen auch prägen. Du hast alles, glaube ich, versucht für den Erfolg, und am Ende steht in der Tabelle trotzdem nicht Platz 1. Das ist unangenehm.
Hattest du beruflich schon Situationen, von denen du sagen würdest, also die brauchst du wie ein Loch im Bein? Oder da, also weil wir es vorhin davon hatten, worauf warst du stolz? Ja, das, wo du sagst, ja, okay, also.
Ja, also gibt es immer wieder, ehrlicherweise. Also es ist kein isoliertes Thema. Es gibt immer wieder Dinge, wo ich Projekte andenke und merke, oh, das ist der falsche Weg. Oder es gibt auch Mitarbeitenden, denen ich mehr zugemutet habe, als gedacht habe, und die dann auch irgendwann sagen, hier, das überfordert mich, das macht auch was mit einem. Okay. Habe ich die jetzt in eine Situation geführt, wo ich die selbst überfordert habe? Da denkst du ja schon drüber nach, was passiert da jetzt gerade, wenn da einer Stunden über Stunden investiert, auf einmal erreicht nicht den Erfolg und er zerbricht da dran, ist das kein schönes Gefühl als Führungskraft. Das ist so. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo du als Manager, wenn du siehst, bestimmte Entwicklungen treten nicht ein. Und das habe ich natürlich erlebt. Das wäre gelogen, wenn es anders wäre halt. Ja, dass einfach Dinge, die so, wie man sie sich ausgedacht hat, nicht tatsächlich auch umgesetzt werden. Das macht schon was. Man darf sich nicht ganz so, glaube ich, dann runterziehen lassen und muss einfach gucken in der Analyse, was passiert.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, ohne dass das hier ein Coaching-Gespräch ist, aber also das hast du ja offensichtlich durchgestanden, weil ich habe gedacht, okay, was ist so riskant daran, Kraft aus Erfolgen zu ziehen? Ja, erstmal ist es ja eine Ressource, die du hast, also da hat ja was funktioniert und da kannst du ja auch wieder Kraft rausziehen. Hast du einen Trick, wie du Misserfolge oder unschöne Situationen für dich verdaust oder wegpacken kannst?
Ja, also einen Teil mache ich, glaube ich, dann wird es wirklich sehr persönlich, das Gespräch mit mir selbst aus, wo ich einfach auch ein Stück weit introvertiert mich dann eher dann auch zurückziehe und mit keinem jetzt erstmal rede. Aber ich glaube, geholfen hat mir das schon auch, wenn du ein gutes Verhältnis hast mit engsten Führungskräften, die es gewohnt sind, dir auch die Wahrheit sagen zu dürfen. Und das fand ich für mich immer hilfreich. Ich wollte, habe auch animiert dazu, Ängste, und zwar nur wenige, aber doch Ängste, Mitarbeitende zu haben, die sagen können, Jens, meistens war ich bei Sie ehrlicherweise, das könnte auch da dran liegen, und das muss man dann, glaube ich, ein Stück weit auch nutzen für sich selber, um aus diesen Misserfolgen zu lernen. Und ich meine, ich mache das im Vorfeld, aber wenn Dinge nicht geklappt haben, kann mich ja eine Führungskraft erinnern, die gesagt hat, ich habe gleich gesagt, das wird nichts, sie erinnern sich. Und ich war ja anderer Meinung, deshalb habe ich es ja dann anders gemacht, und er natürlich darauf verwiesen hat und gesagt hat, ich habe es gefühlt, ich habe es ihnen gesagt, sie wollten es anders machen. Wenn du dann aber, ich glaube, man darf den Fehler ja machen, aber nicht zweimal an der Stelle, wenn du dann an irgendwas festhältst, wo du merkst, es hat jetzt hier keinen Sinn mehr, dann wird es, glaube ich, erst schwieriger als Top-Führungskraft. Und das ist mir, glaube ich, jetzt nicht passiert in meiner Laufbahn. Und deshalb glaube ich, am Ende braucht es engste Mitarbeiter, die in so einer Situation dir helfen, im Management auch Niederlagen oder auch schlechte Entwicklungen auszuhalten.
Es gibt einen schönen Begriff dafür, den ich gerne benutze, nämlich die Führungskoalition. Ja, also häufig ist es ja so als abstrakter Begriff in Veränderungsprozessen benutzt. Ja, aber das wäre für mich genau auch Sinn, Zweck und Nutzen einer Führungskoalition, dass man da eine Gruppe von Gleichen hat, die sich tatsächlich gegenseitig Feedback geben können und die sich auch unterstützen können, wenn etwas anders läuft als geplant, ja, oder wenn es Misserfolge gibt. Also so, dass man die gemeinsam auch verarbeiten kann.
Ja.
Also
das ist aber die große Herausforderung aus der Erfahrung, jedenfalls von mir, ist, das eine als Agreement in einer Gruppe zu haben, an die Wand zu schreiben, in Führungsgrundsätzen, was auch immer. Das ist, kann man alles machen und wird in allen Firmen dieser Welt, glaube ich, auch gemacht. Am Ende kommt es darauf an, wird das gelebt, wenn die Situation da ist. Und habe ich das Vertrauen, kann ich zum Chef gehen? Also ich meine in der Regel, oder ich habe einen Geschäftsführer-Kollegen, wie aktuell halt auch, mit dem ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis pflege, was wirklich hilfreich ist, dass wir uns gegenseitig auch Feedback geben können, ohne dass der andere dann sauer ist. Und das kommt aber auf die Situation dran, wenn der Tag X da ist, das auszuhalten. Und darüber zu reden ist das eine. Das nachher dann zu erleben und zu machen, das ist die Kunst. Und das fällt mir ja auch selber nicht immer leicht. Ja, das ist, wir haben vorher darüber geredet, also mein aktueller Geschäftsführerkollege, wie gehen wir mit Konflikten um? Und dann haben wir das besprochen im Vorfeld, weil ich weiß, dass die Situation kommt. Aber wenn sie kommt, dann ist
fühlt sich die Stunde blöd an.
Und dann fühlt sich blöd an, weil es hat was nicht funktioniert und es ist gerade ganz, ganz schwierig. Und dann trotzdem auszuhalten, dass der andere sagt, ja, okay, ich hätte es auch anders gemacht. Und lass uns überlegen, wie wir das machen. Das ist nicht gewöhnt. Das macht keinen Spaß. Das macht was mit einem. Und trotzdem ist das aber die Chance, als Persönlichkeit ein Stück weit zu wachsen. Und so hart wie das ist, gerade im Top-Management braucht es das.
Ja.
Idealerweise hat man vielleicht auch in Aufsichtsräten oder in, wie bei den Sozialverbänden, oftmals Ehrenamtlichen auch ein paar dabei, die einfach von ihren Fähigkeiten auch noch aus der Vergangenheit profitieren und einem da auch einen Spiegel vorhalten dürfen. Das kann also durchaus auch sehr hilfreich sein.
Ja.
Aber ich glaube, da bist du auch ein Stück weit deines Glückes Schmied an manchen Stellen, will ich an der Stelle auch erwähnen. Wen sammelst du um dich rum? Wenn du eine Chance hast der Gestaltung, wer sind diese Menschen halt auch? Und wen stellst du ein und wen willst du vielleicht auch da nutzen halt?
Auch das ist eine Frage, wen hältst du aus?
Ja.
In deinem Umfeld, ne? Also, und jetzt mal ganz hart gesagt, wie gut dürfen die Leute auch sein, die du in deiner unmittelbaren Nähe aushältst? Ich hatte einen Mentor, der war sehr brachial und der hat auch sehr stark polarisiert, aber einer seiner Lieblingssätze war, nur erstklassige Leute beschäftigen erstklassige Mitarbeitende. Zweitklassige Leute haben drittklassige Mitarbeitende. Ja, ich weiß nicht, dieses Klassendenken gefällt mir nicht ganz so. Aber der wahre Kern für mich liegt darin, dass es echt eine Challenge ist, dir Leute zu suchen, die an verschiedenen Punkten einfach deutlich besser sind oder weiter sind oder an einer ganz anderen Stelle sind als du. Und zu sagen, und genau das brauchen wir aber, um voranzukommen, weil wir uns da ergänzen können, ja, und weil wir gemeinsam lernen können.
Also mit dem Herrn würde ich mich gerne unterhalten. Ich unterstütze das, auch wenn die Wortwahl vielleicht ein bisschen schwierig ist. In der Tat musst du es aushalten. Natürlich suche ich mir nicht einen Co-Geschäftsführer, der übermorgen meine Stelle haben will und alles dafür tut, damit ich abgesägt werde.
Genau.
Das siehst du natürlich keinem an, wenn du ihn einstellst. Aber in der Führungswelt hast du in der Regel direkt die nächste Führungsebene. Das sind welche, die haben Ambitionen. Und manche sagen aber auch für sich, das ist jetzt meine Führungsebene, da will ich bleiben. Und unterstützen ein, weil sie wissen, ganz oben ist der Wind noch mal deutlich eisiger. Aber ich sag meinem Chef auch, was ich denke und was ich mache. Und wenn wir gemeinsam eine Linie haben, wie auch dieser eine Herr, der mir ja nahe gesagt hat, hab's gleich gesagt, der geht aber trotzdem, wenn wir vereinbart haben, wir gehen nach rechts, dann ist der mitgegangen, hat es auch durchaus nach außen hin vertreten. Und das braucht es eben auch. Diese Menschen, um sich rumzuschauen, das tut manchmal weh, weil die halten einen Spiegel vor, wo man es gar nicht sehen will. Meine Erfahrung ist, dass es gut ist, diese Menschen zu haben. Natürlich, wenn ich merke, dass einer versucht, faul zu spielen, wie beim Handball, dann gibt es natürlich auch Konsequenzen, weil das macht dann keinen Sinn. Weil dann nehmen es auch Mitarbeiter wahr bis in die letzte Ecke des Unternehmens, dass es dann knirscht zwischen Top-Führungskraft und nächster Ebene oder zwischen den Geschäftsführern. Das macht am Ende auch keinen Sinn und wird damit toxisch.
Lass uns mal einbiegen, weil du es jetzt zum dritten Mal
gesagt
hast. Ja, Handball,
das kommt jetzt nur.
Jetzt doch. Jetzt, also, wir sind damit eingestiegen, wie dein Team gespielt hat. Du hast den Handball jetzt nochmal erwähnt. Was würdest du denn sagen, ist so für dich das größte Learning oder die größte Stärke, die du aus dem Handball mitnehmen kannst, rein in deine Führungsarbeit?
Ja, wirklich auch unterschiedlichste Themen, weil das einfach diese Nähe aus dem Trainergeschäft zum Management, die ist extrem. Die ist wirklich extrem. Du hast wenig Zeit, viele Unbekannte, musst Entscheidungen treffen, die auf das Spiel direkt einwirken. Und irgendwann pfeift der Schiedsrichter ab. So, das ist hier genauso. Du hast vielleicht ein Wirtschaftsjahr, wie auch immer, viele Unbekannte, du musst Entscheidungen treffen. Und am Ende steht in Tabelle, wo mit diesen Entscheidungen stehst. Und das ist im Unternehmen nicht anders. Wenig Zeit, unter Stressbedingungen Entscheidungen treffen mit vielen Unbekannten und am Ende steht es in der Bilanz oder wo auch immer, was du erreicht hast. Im Übrigen beim Trainergeschäft ist es so, alle, die dir nachher sagen können, wie das Ergebnis hätte aussehen können, wenn du das und das richtigerweise mal, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Das hast du im Management auch. Es gibt ganz viele Menschen,
die 80 Millionen Bundestrainer.
Ja, das ist genau so, ist es im Management auch. Da gibt es ganz viele, die sagen dir, na, das hättest du auch anders machen müssen, halt, weil da völlig klar halt, ja, dass diese Entscheidung dazu führt, dass das nichts wird. Und das ist etwas, was einen massiv prägt, aus dem Sport heraus, übertragen ins Management, diese Situation. Zeitdruck, Entscheidung mit vielen Unbekannten. Gutes Training, gut vorbereiten, das machen wir im Unternehmen ehrlicherweise auch. Führungskräfte vorbereiten, Mitarbeiter auf die Situation trainieren. Gemeinsame Verabredung treffen, wie wir die Spielsituation angehen wollen. Und dann ändert sich die Spielsituation, du musst reagieren. Das ist im Management nicht anders. Du hast das Tagesgeschäft, du hast eine Langfriststrategie, alles das, was du im Handball letztendlich auch brauchst. Und Handball ist ein super dynamischer Sport. Übrigens auch eine Sportart mit sehr viel Schmerz bei Körperkontakt und auch beim Management muss manchmal dahin gehen, wo es weh tut. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ein Stück weit auch prägt. Ich habe hier, glaube ich, einen größeren CEO, der auch geschrieben hat, am Ende habe ich es selbst gemacht. Das ist tatsächlich so, manchmal musst du auch Entscheidungen treffen und auch in Situationen gehen, die unangenehm sind, das ist beim Handball nicht anders. Und auch da musst du reden, in Antwort stehen, in der Pressekonferenz, auch unschön, wenn du verloren hast. Nach heute geht 37:20 ist okay.
Das ist kein schlechtes Ergebnis. Das ist ein schöner Unterschied. Also ich verstehe nichts vom Handball, aber hört sich erstmal supi an.
Ja, kommt da nicht so häufig vor.
Wie lange machst du das schon, Handball? Also spielen und trainieren?
Ja, also ich glaube, gut, angefangen habe ich ja früh mit Spielen und ich war schon relativ früh Spielertrainer. Da war ich, glaube ich, 26 oder 27 bin ich oder 28 Spielertrainer geworden. Und seitdem mache ich eigentlich Trainer mit kurzen Unterbrechungen. Ja, und, aber wie gesagt, diese Nähe finde ich unfassbar eigentlich, weil ich davon profitiere und ich glaube auch sogar, dass meine Spieler davon profitieren, weil ich einfach einen anderen Blick auch manchmal habe, vielleicht einen professionelleren, als die das sonst von Trainern kennen. Wenn ich denen über Strategie was erzähle und über Ziele, die erreicht werden müssen, den Prozess dazu und unsere Kultur, wie wir uns dazu verhalten wollen, dann ist das, man fühlt sich das für einen Spieler erstmal, außer er studiert gerade Betriebswirtschaft, fühlt sich das für einen Spieler komisch an, was der Coach da erzählt, aber am Ende ist es natürlich auch der Übertragung rückwärts. So, also es bedingt sich an der Stelle sogar irgendwie beidseitig halt, ja.
Okay. Und genau das machen wir jetzt, Jens. Ich würde gerne ein Spiel mit dir spielen. Ich habe mir eins ausgedacht, ich gestehe, ich hatte kompetente Hilfe. Mein Mann ist mir zu Hilfe geeilt. Wir können auch das offen sagen. Ihr kennt euch von, ich glaube, du warst bei ihm in seiner Zeit Spielertrainer, oder?
Ja, genau.
Ich war Spielertrainer. Also, und, er kennt deine ganz harten Seiten.
Oh. Das wird übel, ja.
Das wird jetzt die Rache. Nein.
Das Gespräch nimmt eine unerwartete Wendung, ja.
Also das Spiel, was wir, muss ich jetzt sagen, uns ausgedacht haben, heißt Anpfiff. Und ich würde gerne mal so die Metapher benutzen, wenn Führung ein Handballmatch wäre. Haben wir hier verschiedene Situationen, auf einige bin ich sogar selber gekommen, aber bei anderen habe ich mir Hilfe geholt, mal überlegt. Also, was würdest du sagen, welche Führungssituation ruft für dich nach einer Auszeit und wie würdest du die dann gestalten?
Auszeit ist im Prinzip für mich, wenn ich merke, wir haben eine Spielsituation, das ist ja im Handball so, Auszeit, es läuft was aus dem Ruder. Es läuft was in die falsche Richtung und wir brauchen eine Neujustierung. Das ist der Moment, wo ich beim Handball eine Auszeit nehme und die nehme ich auch, wenn ich auf einmal eine große Anhäufung von Beschwerden habe. Von Mitarbeitenden, die sich auf einmal für Themen interessieren, die nicht laufen, oder auch Führungssituationen, die nicht laufen, dann brauche ich eine Auszeit. Das heißt, ich muss kurz drauf schauen, in Ruhe, was ist hier gerade los? Wenn Kunden sich beschweren über einen bestimmten Bereich, dann brauche ich eine Auszeit, weil dann irgendwas stimmt hier nicht gerade im Unternehmen, irgendwas machen wir hier falsch. Und das ist eine typische Situation, glaube ich, für eine Auszeit. Das heißt aber auch, Führungskräfte einladen, drauf gucken, eventuell Mitarbeiterbefragungen machen, Kundenbefragungen machen, mit all den Instrumenten dann reingehen, die ich in der Auszeit natürlich nicht habe in den 30 Sekunden oder in der Minute, die ich habe. Dann befrage ich nicht, dann gebe ich Impulse, aber an der Stelle versuche ich neu zu justieren und zu verstehen, was ist gerade passiert und innerhalb von wenigen Sekunden das zu drehen. Beim Management habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber die Auszeit brauchst du.
Okay. Im Handball gibt es die 2 Minuten, also eine Strafe für Spieler, die was auch immer verbrochen haben. Wie ist das in einer Führungssituation? In welcher Führungssituation würdest du gerne mal 2 Minuten nutzen?
Das ist ja beim Handball aufgegliedert, so ein bisschen in gelbe Karte.
Rote Karte.
Für kleine Fouls 2 Minuten, wenn man permanent Foul macht oder auch etwas größer, sondern gibt es die rote Karte halt. Und so ähnlich, wenn ich das auf die Führungssituation übertragen möchte, würde ich das auch sehen, dann bin ich eher bei den Mitarbeitenden und auch bei Führungskräften. Wenn wir erleben, dass sich da außerhalb der vereinbarten Regeln verhalten wird, dann braucht es eine Interaktion. Und das kann eine gelbe Karte sein in einem Gespräch, das kann aber auch eine Ermahnung, eine Abmahnung, im Zweifelsfall die Kündigung sein, die rote Karte. Das braucht es schon. Und ich glaube auch, dass Spieler sich auf die Spielregeln verlassen können und auch müssen. Und als Führungskraft muss ich diese Spielregeln nicht nur beschreiben, ich muss sie am Ende auch anwenden. Und wenn ich bestimmte Regeln habe, darf ich auch darauf drängen, dass die eingehalten werden. Und da verlassen sich alle anderen auch drauf. Und wenn die 2-Minuten-Strafe im Spiel erfolgt, gut, manche Schiedsrichter auch zu Unrecht, will ich für mich nicht ausnehmen als Führungskraft, dass das auch passiert, dass mich darüber aufregt. Und es wird auch Menschen geben, die werden sagen, warum ist das jetzt hier eine Ermahnung oder eine Abmahnung? Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber am Ende sind die Regeln da. Und die sind da auch dafür da zur Orientierung und führen dazu, dass Mitarbeiter in einem bestimmten Rahmen sich verhalten, den wir vereinbart haben. Und so ist es beim Handballspiel auch. Diese Regeln sind bekannt. Wer sich auf das Parkett begibt, weiß, er kann im Zweifelsfall geahndet werden, wenn er sich außerhalb der Regeln verhält.
Ja. Praktisch ist, dass es beim Handball dafür ja wirklich den Schiri gibt, weil auch da wieder, ich erlebe Situationen, weiß nicht, wie das in den Organisationen ist, in denen du jetzt zuletzt unterwegs war, wo, ja, wie soll ich denn das sagen, wo die Einhaltung von Spielregeln immer, ich sag mal, flexibler gehandhabt wird oder wo man sich mit den Konsequenzen immer schwerer tut. Nicht zuletzt deshalb, und es hat einen wirklich sehr ernsten Hintergrund, dass man sagt, ich kann mir nicht erlauben, Mitarbeitende zu verlieren, weil wir schon so knapp besetzt sind. Also dass tatsächlich das echt im Moment so auch immer wieder ausgereizt wird, also von allen Seiten, ja, dass man sich nicht traut, durchzuziehen aus Angst, dass dann Leute auch das Spielfeld von sich aus verlassen. Erlebst du das auch?
Die Auffassung teile ich absolut. Also auch Spieler, die damit ein Stück weit kokettieren, dass sie das wissen halt auch. Und es gibt ja auch Spieler, die innerhalb eines Teams außerhalb der Norm laufen, weil sie genau wissen, sie sind so gut, dass sie kaum rausgeworfen werden können. Und das erleben wir in der Arbeitswelt momentan aufgrund Fachkraftmangel durchaus. Und ich glaube aber, man muss ein Stück weit vorher anfangen in der Begleitung von den Spielern. Und auch von den Mitarbeitenden. Und du musst die Führungskräfte in Lage versetzen, diese Dinge mit wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, aber durchaus auch begleitend in der Führungssituation zu antizipieren und ein Stück weit mehr zu investieren da rein. Und trotzdem brauchst du am Ende aber auch manchmal eine konsequente Haltung, damit einfach nicht alles aus dem Ruder läuft, so schlimm wie das ist. Aber ich gebe dir absolut recht, der Schritt zur einer Entlassung ist aufgrund der Situation, die wir aktuell haben, schwieriger geworden. Und gerade sehr gute Mitarbeiter, die an der Stelle wissen, dass sie für das Unternehmen sehr erfolgreich sind, sind dann besonders letztendlich halt auch in einer Situation, die wir besonders begleiten müssen in der Führung. Und so ist es aber im Team letztendlich auch. Es geht nicht alles. Und wenn einer während der Runde in Urlaub fährt und lässt das Team im Stich, dann kann er nicht erwarten, obwohl er so gut ist, dass er am nächsten Spieltag aufgestellt wird. Und dann, so sehr ich das Ergebnis damit natürlich riskiere, ins Negative zu ziehen. Muss jedem in der Mannschaft klar sein, hier gibt's Regeln außerhalb. Und so muss es im Beruf letztendlich auch sein, so schwer wie das uns allen fällt.
Gucken wir mal auf den nächsten, auf die nächste Metapher. Harz für mehr Grip am Ball. Welches Mittel kannst du als Führungskraft anbieten, damit deine Leute Grip auf eine Sache bekommen?
Okay, also es ist ja in der Tat beim Handball das Haftmittel, um die tatsächliche Ballkontrolle zu erhöhen. Und dann sind wir bei dem Thema, glaube ich, wie können wir die Performance über wie auch immer geartete Hilfsmittel, das sind immer hart, hinkriegen. Und ich glaube, das größte Erfolgsgeheimnis, um bessere Ergebnisse zu erzielen, ist tatsächlich Führung. Da bin ich mir sicher, und zwar mit klaren Prozessen, wie Führung stattfinden soll. Also Protokoll, Einzelgespräche, die terminiert sind, Fristsetzung, alles Themen, wo wir tatsächlich eine Chance haben, als Führungskraft wirksam zu werden. Und es nicht, wir machen ein Gespräch zwischen Tür und Angel, halten nichts fest, halten es nicht nach. Der Harz am Ball gibt uns in der Tat viel größere Kontrolle über das Spielgerät, und wir haben als Führungskräfte letztendlich auch eine Chance zu kontrollieren, indem wir einfach unsere Führungsinstrumente kennen und auch anwenden und nicht nur darüber erzählen, man müsste mal. Und an der Stelle bin ich auch sehr konsequent, was fordere ich auch von den Mitarbeitern ein, dass ähnlich wie sie bei mir eine Chance haben, über Termin, zwar dann auch zeitlich befristet und protokolliert, Themen abzuarbeiten, so erwarte ich es auch von meinen Mitarbeitern an den unteren Führungsetagen.
Weißt du, welches Wort mir einfällt dazu, was du gerade sagst, ist Verbindlichkeit. Ja, also es geht wirklich um diese Verbindlichkeit. Das Dranbleiben, das Nachhalten, und das sich dann auch verlassen können auf Dinge, also Absprachen, die es gibt, dann tatsächlich auch einhalten. Ja.
Und man sieht auch mit dem Bild mit dem Harz am Ball, es gibt Spieler, die brauchen besonders viel Harz, und es gibt ein paar Spieler, die brauchen viel weniger Harz. Und wenn der Nachbar tief in die Dose greift und zu viel Harz am Ball macht, kann der andere damit nicht mehr arbeiten. Was ich damit sagen will, ist, es braucht schon auch ein individuelles Umgehen mit diesen Instrumenten und auch mit den Hilfsmitteln. Und an dieser Stelle ist eben nicht nur, es gibt 50 Gramm pro Finger, sondern am Ende braucht es auch die Individualität. So viel ist es nicht.
Wie kriegt man das Zeug wieder von den Händen hinterher, dass man nicht überall kleben bleibt.
Da braucht es Hautcreme halt, aber bei der Führung weiß ich nicht, wie man das von den Händen kriegt. Das ging vielleicht aus dem Kopf. Vielleicht kriegt man es aus dem Kopf. Aber in der Tat will ich nur darauf hinweisen, ich glaube, das braucht diese Hilfsmittel, die individuell auch gestaltbar sein müssen halt auch. Ja. Und es hat Auswirkungen auf den Nachbarn. Wenn der eigentlich weniger Harz haben will und der Nächste hat zu viel, zu tief in die Dose gegriffen, dann passt es auch nicht. Also ist ein komplexes System.
Gucken wir mal weiter. 7 Meter, wann ist der fällig?
Ja, 7 Meter ist ja dem Grunde nach das Vereiteln einer klaren Torgelegenheit.
Der Trainer, der spricht einer klaren Torgelegenheit.
Genau. Also
kommt drauf an, aus welcher Perspektive man guckt.
So ist es halt, ja. Also zumindest ist wahrscheinlich ein Foulspiel im Spiel, die das verhindert hat, ja. Also weil wenn ein Spieler aufs Tor werfen will und wird dabei regelwidrig behindert, und zwar in so einer Situation, wo es eigentlich hätte Tor sein müssen, dann wird 7 Meter gepfiffen halt. Und Foulspiel ist natürlich, was das Thema Führungskraft angeht, A, muss es eher ahnden, was tatsächlich passiert. Und für den Mitarbeiter muss irgendwie auch klar sein, also das Vereiteln einer Torgelegenheit ist nicht gut. Und dann kommst du an der Stelle, wo du vielleicht auch sagst, wen stellst du dahin beim 7-Meter-Wurf? Auch das ist ein Thema von Führung. Also wenn der dann ausgeführt werden soll, welchen Mitarbeiter traust du zu in einer doch herausfordernden Einzelsituationen zum Erfolg zu kommen. Und da spielt 7 Meter auch eine Rolle. Welchem Mitarbeiter vertraust du bestimmte Themen an, die am Ende auch zum Erfolg führen? Übrigens gibt es da auch Spieler, die sagen dir, ich habe alles richtig gemacht, der Torhüter hat sich schlecht verhalten, wenn er dann verschossen hat. Das will ich nur auch sagen, auch das haben wir natürlich in der Führungssituation.
Ja, ich habe alles richtig gemacht, der Torhüter hat sich, sag nochmal, das habe ich nicht kapiert. Da ist Handball zu schnell für mich oder ich bin zu langsam für den Handball.
Ich erkläre es langsam, das gibt es beim Fußball natürlich auch. Also die Spieler, die nicht erfolgreich waren auf dem Elfmeterpunkt beim Fußball oder beim 7 Meter, die dem Trainer dann erklären, warum der Ball nicht reingekommen ist, dass er eigentlich alles richtig gemacht hat.
Ja.
Aber der Torhüter hat sich falsch verhalten. Das kann er mir zweimal erklären, beim dritten Mal steht er nicht mehr da. Weil dann wird es ein anderer machen. Und so ist es in der Führungssituation letztendlich auch. Wenn einer mir permanent erklärt, warum der Misserfolg gar nicht an ihm liegt, dann muss man vielleicht auch überlegen, sind wir hier auf derselben Erwartungshaltungsebene. Mhm. Das will ich damit sagen.
Okay. Das heißt, Spieler, die auch eigene Fehler erkennen und eingestehen können, die sagen, okay, das habe ich nicht so super gemacht und das war aber gut, die kriegen andere Spielanteile als die, die quasi die Schuld immer bei den anderen suchen.
Das ist das Bild, ja, auch was ich da im Kopf habe, halt auch bei 7 Meter halt, ja, weil ich einfach sehe, das ist eine besondere Situation. Also wen mache ich zum Projektmanager am Ende? Also wenn er dreimal mir kommt, sagt, das Projekt hat nicht funktioniert, ich habe alles richtig gemacht, alle anderen sind dumm, dann muss man überlegen, ist das der passende 7-Meter-Schütz?
Ja.
Also so sehr wahrscheinlich Fähigkeiten sonst im Training gezeigt hat, sonst hätte ich ihn ja da nicht hingestellt.
Ja.
Was ist in der tatsächlichen Echtsituation passiert? Und wie verhält er sich in der Selbstreflexion?
Ja. Das heißt aber auch da wieder brauchst du einen guten Kontakt, damit du das einschätzen kannst, oder?
Ja. Ja, definitiv. Also das ist so. Ich glaube auch das sind ja besondere Situationen, 7 Meter. Der Druck ist riesig. Du stehst an der Linie, jeder erwartet ein Tor und das funktioniert nicht. Also musst du dem Spieler, der präzise werfen kann, hart werfen kann, flexibel werfen kann und der den Druck aushält, an der 7-Meter-Linie beordern. Und das ist im Management nicht anders. Wen traust du zu, besonders wertvolle, wichtige, fürs Unternehmen relevante Projekte zu managen oder bestimmte Führungspositionen zu besetzen? Da brauchst du schon einen Bezug zu dem Menschen, um diese Verantwortung dann auch zu übertragen. Ja.
Ich habe noch einen.
Oh Gott.
Ich habe noch einen. Also manchmal gucke ich auch Handball und dann sehe ich, in den Auszeiten gibt es Trainer, die so ein Magnetbrett nutzen, ja, um zu erklären, welche Spielzüge jetzt kommen und was da los ist. Was ist dein Tool? Also welches Tool nutzt du als Führungskraft, um deinen Leuten zum Beispiel die Strategie zu erklären?
Ich darf sagen, ich mache es situationsabhängig. Ich habe beides. Ich hab das
es kommt
dabei.
Drauf an.
Genau. Fragen Sie einen Juristen. Sorry, jetzt gegen nichts gegen Juristen.
Ich bin einer.
Okay. Also ich kann sagen, es braucht die Situation, wo ich als Trainer visualisiert zeige, wie der nächste Spielzug aussehen soll oder wie wir bestimmte Angriffssituationen des Gegners beenden wollen, weil wir einen Spieler rausnehmen, weil wir bestimmte taktische Mittel anwenden wollen. Und ich muss es in der Auszeit, in der wenigen Sekunden Aufmerksamkeit der Spieler nutzen, es zu visualisieren. Dann bin ich eher bei dem Thema Prozess. Es gibt aber Auszeiten, wo ich das Gefühl habe, die Spieler müssen jetzt irgendwie wach werden. Ich muss denen einen Impuls geben, wo ich eher auf der emotionalen Ebene die Spieler anspreche. Fangt jetzt an, werdet wach, fangt an zu kämpfen. Das sind die Situationen, die auch der Zuschauer sieht, wenn ohne Schachbrett der Trainer einfach nur mal den einen oder anderen anbrüllt. Und auch das ist die Kunst der Stunde. Ich meine, du bist unter Druck ohne Ende, zu entscheiden, ist das jetzt ein Prozessthema oder haben wir jetzt ein Thema, wo wir einfach an der Einstellung arbeiten müssen? Und das ist jetzt ehrlicherweise im Management nicht anders. Du musst mal viele Dinge visualisieren. Es gibt aber auch ein Thema, wo du einfach sagst, okay, jetzt muss man vielleicht mit jemandem reden, um auf einer anderen Ebene eine Ansprache zu haben. Und da bist du wie beim Handball tatsächlich in der Auszeit gefordert, den richtigen Ansatz zu wählen.
Finde ich super, dass du das nochmal sagst, weil das so mich in meiner Annahme bestätigt. Es gibt nicht das eine Tool, sondern das ist kontextabhängig. Ja? Also je nachdem, in welcher Situation ich stehe und in welchen Kontexten ich stehe, werde ich andere Management- und Führungstools einsetzen. Ja? Und das ist leider was, das muss ich so aus der Beraterinnenperspektive sagen, oft schmerzlich, ja, wenn dann irgendein neuer Trend gehypt wird, dann wollen plötzlich alle, hui, das eine Tool und sagen, hui, das ist so toll und damit sind wir super erfolgreich. Und ich denke dann so, ach, nö, mach doch mal anders. Ach, also ich glaube nicht, dass euch das weiterbringt. Ja.
Aber, das ist genauso. Also meine Erfahrung ist, beim Handball ist das so, du musst es da treffe ich auch Fehlentscheidungen halt, ja, ausreichend genug. Das ist nun mal so. Wenn ich fehlerfrei wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich Bundestrainer. Bin ich leider immer noch nicht. Aber die,
ist das ein Ziel?
Nee, ist kein Ziel.
Ich weiß nicht, ob wir schon ausreichend Reichweite dafür haben, Jens, aber wir arbeiten dran.
Also ich fühle mich ganz wohl im Management beim Deutschen Roten Kreuz. Das ist, glaube ich, schon hilfreich. Aber die Situation ist tatsächlich identisch in der Führung. Es gibt nicht das Tool. Und manchmal musst du auf das Thema viel sachlicher reagieren. Und manchmal brauchst du auch eine Emotionalität. Und dann musst du noch gucken, wen erreichst du damit. Wenn du einen Spieler, der sowieso schon introvertiert ist, noch in der Auszeit anbrüllst, dann weiß ich auch, wie das Ergebnis ist. Also da muss ich auch gucken, ist das jetzt die geeignete Ansprache, auch wenn ich weiß, wie der ist. Dazu musst du die Spieler kennen. Dazu musst du deine Führungskräfte kennen, deine Mitarbeiter ein Stück weit auch einschätzen können. Deshalb gibt es nicht das Tool und nicht die eine Maßnahme, sondern es ist tatsächlich eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit als Trainer, genauso wie als Manager.
Ja, also auch da wieder eine ganz, ganz hohe Flexibilität, die es braucht, und eine schnelle Entscheidungsgabe. Also ich habe noch zwei Fragen, dann bist du vom Spiel erlöst. Der Punkt jetzt, der kommt von einem Herrn, den wir beide kennen. Ich soll dich fragen, wie reagierst du, wenn Kabinettstückchen schiefgehen? Vielleicht musst du noch einmal erklären, was Kabinettstückchen
sind. Ja. Ich da bin ein besonderer Freund von halt, ja, gerade wenn es eng steht, wenn dann der Camper-Trick rausgeholt wird oder der Dreher, der nur halb gar ausgeführt und im Training auch selten klappt, aber dann mal glaubt, man müsste den jetzt anwenden. Oder die besonders coole Aktion. Ja, Heber im Gegenstoß, eines der beliebtesten Angriffsmittel, um den Torwart irgendwie in eine schlechte Situation aussehen zu lassen. Wenn der Ball dann an die Latte geht oder oben drüber, gibt es eine gewisse Emotionalität, die ich auch nicht unterdrücken kann. Also da.
Ach, schön.
Und da kann ich mich noch so lange in dem Trainergeschäft und als Führungskraft bewegt haben. Es hilft mir nicht. Diese Situation kann ich nicht unterdrücken.
Was passiert da? Sehen wir das, den Atompilz aufsteigen.
Es gibt ein schönes Foto, was eine in der, ich glaube, vorletzten Saison gezeigt hat. Da sieht man mich springen aus dem Stand, gestreckte Beine, und ich bin so hoch wie der Stuhl. Das würde ich wahrscheinlich so gar nicht schaffen, wenn ich nicht in der Situation emotional so angefressen gewesen wäre, dass ich ein paar Prozente mehr aus meiner Sprungkraft rausgeholt habe. Ich wusste nicht, wohin mit der Energie.
Okay, also du gehst buchstäblich in die
Luft. Ich gehe in die Luft, ja. Kann ich nicht ändern, ist sicherlich auch nicht immer gut, aber ja.
Passiert dir das im Führungsalltag auch? Nicht.
Also gesprungen bin ich noch nicht, und ich glaube, keiner meiner Mitarbeiter hat mich jemals brüllen hören. Ich glaube, da bin ich mehr Profi als beim Handball. Ich glaube auch, die großen Kabinettstückchen sind jetzt bei der Führung, kommen da nicht ganz so vor. Aber es gibt natürlich auch da welche, die übers Ziel hinausschießen. Aber ich glaube, da handle ich professioneller als dann tatsächlich beim Handball in der Situation.
Eine letzte Frage habe ich noch. Ein bisschen ernster tatsächlich, nämlich Stichwort Trainerwechsel. Wann merkst du als Trainer, dass es Zeit ist, zu gehen?
Ich glaube, sagen zu können, das war jetzt, glaube ich, für mich auch in der Rückschau gut, dass ich das nie hatte, dass ich während einer Saison entlassen worden bin. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich habe ein gewisses Gefühl dafür, wann man geht. Und ich glaube auch, es braucht manchmal tatsächlich neue Impulse für Spieler, weil deine Art, wie du wirkst, gerade beim Handball auch, eine gewisse Emotionalität mit einem gewissen Prozessverständnis, ist irgendwann auch endlich. Und da bin ich mehr als beim Management, glaube ich, eher in der Situation, dass das zeitlich befristeter ist als im beruflichen Kontext, wo die Menschen ihr Geld verdienen mit und wo es einfach auch Weiterentwicklungen gibt, wo du einfach noch viel mehr Instrumente hast als beim Handball. Und es braucht das von innen, und du brauchst natürlich auch da Menschen, die dir auch sagen, hier sind wir jetzt ja gemeinsam noch richtig unterwegs. Also im Vereinsvorstand, aus der Mannschaft heraus, um so hart wie das vielleicht auch ist, dann zu erleben, oh, vielleicht ist das jetzt das Jahr, wo du es jetzt einfach beenden sollst. Ich glaube, ich konnte überall, wo ich war, gehen, und alle haben gehofft, dass ich weitermache, und weil ich diese Situation vermeiden wollte. Und ich vielleicht eher mal zu früh gegangen bin, als dann halt die Situation erleben zu müssen. Jetzt wollten wir es eh beenden.
Okay, ja. Vielleicht, weil wir beim Thema beenden sind, so um in die Einflugschneise oder in unseren Landeanflug zu kommen, sagen wir es mal so, noch ganz kurz beim Thema Ende und Abschied bleiben. Wie gestaltest du in deiner Führungsarbeit Abschiede? Also du hast ja selber mehrere Wechsel gehabt, aber du hast natürlich auch Mitarbeitende, die gehen. Und weil wir schon so viel von Kultur und von Kontakt hatten, vielleicht nochmal diese Biege mit reinnehmen, diese Perspektive. Also das eine ist das Zusammenarbeiten und dafür in Kontakt sein und den Kontakt halten, ne, von dem du auch erzählt hast. Wie gestaltest du das, wenn absehbar ist, dass ein Kontakt auseinandergeht? Gar nicht unbedingt aus schlimmen Gründen, ja, sondern einfach, weil ein Trainerwechsel dran ist oder weil ein Spielerwechsel dran ist.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz in zweierlei Hinsicht eine wichtige Arbeit eines Managers, einer Führungsperson. Einmal für den Menschen selbst, der geht, und auch als Signal in das Unternehmen hinein, wie gehen wir damit um? Und das hat was mit Unternehmenskultur zu tun am Ende. Und ich glaube, diese Minuten, die man einem Mitarbeiter schenkt, egal wie lange er da war, die sind für den, für das weitere Leben von, ich finde, von extremer Bedeutung. Also mit welchem Gefühl gehe ich am letzten Arbeitstag oder in den letzten Stunden nach Hause? Wird das noch wertgeschätzt? Da gibt es Menschen, die sind 45 Jahre in einem Unternehmen und dann braucht es auch mal die Zeit und ein paar lobende Worte und die Reflexion zu dem, was da geleistet worden ist, weil ich komme nachher nicht mehr in die Firma. Ja, vielleicht noch mal zum Kaffee trinken mit ehemaligen Kollegen, treffe mich vielleicht noch beim Stammtisch, wenn es gut geht. Manche gar nicht mehr. Und mit dem Gefühl nach Hause zu gehen und die nächsten Jahre in Ruhestand oder vielleicht auch mit einem Wechsel in andere Berufsfelder oder auch zum anderen Arbeitgeber, sind aus meiner Sicht eine echte Chance, Menschen ein gutes Gefühl mitzugeben, nach Hause zu gehen oder einen neuen Arbeitgeber zu finden, wo man vielleicht sagt, okay, vielleicht sollte ich doch beim Alten wieder anheuern, da war es schöner. Eine echte Chance für Führungskräfte und natürlich auch eine echte Chance für Mitarbeiter, einen erleben, was passiert denn eigentlich, wenn man hier geht. Mache ich im Übrigen bei den Spielern, die gehen, beim Handball auch. Auch da machen wir eine kleine Verabschiedung. Ich gebe denen auch noch ein paar Worte mit, weil natürlich man auseinandergeht und man sieht sich zweimal im Leben. So ist es im Sport auch. Aber fürs Unternehmen, und ich glaube, es macht auch Sinn. Und wenn es nur 5 Minuten sind oder 10 Minuten, sich ein paar Momente zu nehmen und drauf zu gucken und auch mal sehr herzlich Dankeschön zu sagen für das, was andere Menschen geleistet haben für ein Unternehmen. Das gehört sich nicht nur so, das hilft auch allen Beteiligten.
Jens, Wahnsinn. Das war eigentlich schon das perfekte Schlusswort. Das herzliche Dankeschön. Ich könnte dich jetzt noch fragen, mit welchem Gefühl gehst du aus unserem Gespräch hier raus?
Ja, ist ja spannend, in der Tat. Weiß ja nicht, was auf einen zukommt halt. Fand das jetzt ganz, ganz spannend, welche Fragen du gestellt hast und wie du sie gestellt hast. Und auch die Verbindung zum Sport war ja für mich jetzt durchaus in der Vorbereitung, was die Antizipation unseres Gesprächs angeht, ja, hilfreich. Aber jetzt, ich glaube, ich kann authentisch aus so vielen Führungssituationen berichten, weil ich einfach so lange Führung mache, dass es mir ehrlicherweise mit deinen Fragestellungen jetzt auch sehr leicht ging und so, wie du es gemacht hast und aufgebaut hast, mir natürlich auch geholfen hat, den roten Faden nicht zu verlieren. Danke an dich. Das war einfach auch wirklich gut gemacht, um mich da zu packen, wo man mich wahrscheinlich auch tatsächlich antickern kann. Einfach, das gehört ja auch dazu, ein Gefühl zu haben.
Wie kriege ich aus dem
hier was raus halt, ja.
Sehr schön.
Das ist gut gelungen, glaube ich, aus meiner Sicht halt.
Ja, vielen Dank für dieses Feedback. Und also tatsächlich ist spürbar geworden, dass du da einen reichen Fundus hast. Ich wünsche dir für alles, was ansteht, ich sage es jetzt nochmal aus der Altjahresperspektive, alles Gute für deinen Neustart im neuen Jahr, der ja dann, wenn wir zu hören sind, schon erfolgt sein wird. Ganz, ganz herzlichen Dank. Was bleibt mir noch zu sagen an alle, die zugehört haben? Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, bitte ein Sternchen dalassen, abonniert diesen Podcast. Guckt mal auf Führungsgefühle-Podcast bei Instagram vorbei, schaut auf meine Landingpage führungsgefühle.de, gebt mir gerne auch da Feedback, schreibt mir Ideen und wenn ihr Lust habt, selber mal dabei zu sein, meldet euch gerne auch über Instagram per Direct Message. Ansonsten sage ich vielen Dank, tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Halt, stopp. Eine wichtige Info habe ich noch. Nach dieser Aufzeichnung haben Jens und ich nämlich so angeregt weitergeplaudert, dass wir dachten, machen wir doch eine Verlängerung. Die könnt ihr in Folge 8 hören. Die ist auch direkt schon oben. Bis gleich in Folge 8 der Führungsgefühle. Jetzt aber.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. eine Produktion der Podcastbude.